SWR 2 Podcast.
Herzlich willkommen bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Eine ganze lange. War es für dich eine lange Woche, Julia?
Sie war wie immer 7 Tage lang.
Krass, meine auch. Wir sind echt gut abgestimmt, was so Wochentage ab. Ist bei dir heute auch Freitag?
Man könnte meinen, wir benutzen den gleichen Kalender. Ja.
Benutzt du auch den gregorianischen Kalender? Julia, sag doch mal.
Ja,
in welcher
Jahr,
Farbe
ja,
hast
zufälligerweise.
Du okay. Ja, aber zurück zur Wissenschaft. Wir haben heute wieder irgendwelche verrückten Themen für euch mitgebracht aus der Wissenschaft. Verrückte Studien und ich glaube auch sehr süße Studien. Julia,
fang du doch mal
an heute.
Ich habe ein Thema mitgebracht von einem ganz kleinen, süßen Tier, von einem Wal.
Ein Wal.
Ein Wal. Und dieser Wal klingt so. Man muss sagen, das ist jetzt so ein bisschen hörbarer gemacht worden, ne, ein bisschen schneller, damit man es hört, weil dieser Wal, der singt natürlich in einem Bereich, der für uns nicht so gut zu hören ist. Es ist ja allgemein bei Walen so, dass die relativ tief singen für uns. Das ist so wie der tiefste Ton der Tuba und das ist dann schon wirklich an der Grenze zu dem,
den
was man
spürt
wirklich
man
gut
nur
hört.
Noch. Den hört man gar nicht, den spürt man nur.
Ja, nur dieser Wal hat ein kleines Problem. Er singt nämlich sehr viel höher als die anderen Wale. Er singt nämlich mit 52 Hertz. Und normalerweise sind die Wale etwas tiefer. Und das ist der Wal, der auch der einsamste Wal der Welt genannt wird.
Nein.
Weil dieser einsamste Wal der Welt, das ist halt der einzige wohl mit diesem Ruf. Und es antwortet nie jemand. Er sagt ständig, hallo, hier bin ich im Pazifik. Und es kommt halt nie ein Ruf zurück. Jetzt gibt's aber gute Nachrichten. Dieser einsamste Wal der Welt, der hat wohl einen Freund oder eine Freundin gefunden, einen anderen Wal, der genauso zurückruft.
Ehrlich?
Und das ist die Nachricht der Woche, zumindest ist das ein Tweet, der auf Twitter sehr groß geworden ist. Und ich habe noch nie von diesem einsamsten Wal der Welt gehört gehabt. Hast du davon schon gehört?
So einsam ist er, dass wir noch nicht mal von ihm gehört haben. Nee.
Der Arme, nein. Man muss also jetzt kleine Disclaimer sagen. Diese Meldung ist jetzt zwar hochgeploppt, aber ich vermute, dass die Person, die das geguckt hat, einfach eine Doku angeguckt hat, die eigentlich schon letztes Jahr rauskam, weil man weiß schon ein bisschen länger, dass es einen zweiten gibt. Aber ich finde die Story insgesamt trotzdem total nett und total cool.
Es klingt so ein bisschen, als wäre das einfach der Inhalt von irgendeinem Kinderbuch, weißt du? Der einsame Wal, der niemanden hatte, der einfach ein bisschen anders gesungen hat, als wäre das so irgendwie für Kinder, die vielleicht irgendwie einen Sprachfehler entwickelt haben und den nicht loskriegen. Und weißt du, diese pädagogischen Maßnahmen, wo es dann solche Bücher gibt. So, das könnte genau diese Geschichte sein irgendwie.
Frühkindliche physikalische Erziehung.
Aber warte, was macht der? 54 Hertz oder wo ist der Kollege?
52
genau. Hertz, okay. Also Menschen können den eigentlich auch noch hören, ne? Man hört ja
genau,
zumindest
so.
Noch relativ junge Menschen, die noch hörgeschädigt sind durch all die tolle Musik, die wir immer im Radio hören bei SWR 2.
Oder durchs laute Podcast hören.
Oder so.
Auf jeden Fall, also dieser Wal, ich finde das natürlich super spannend, weil der wurde das erste Mal gehört, so 1989 ungefähr, und zwar von der Navy. Weil es gibt in der Navy, das habe ich auch gelernt durch einen Film, kurzer Filmtipp, Wolfsgeheul heißt der, dass es in der Navy und im Militär Menschen gibt, die hören unter Wasser und wenn die Geräusche hören, wissen die, was für ein U-Boot das ist, das sich da annähert, weil man U-Boote nicht so gut orten kann.
Mhm.
Und die haben eben diesen 52-Hertz-Wal gehört als erstes und gemerkt, da ist irgendwas und ihm auch den Namen gegeben. Und das Besondere ist, dieser Blauwal. Also es ist vielleicht ein Blau, weil man weiß es nicht, aber man hat ihn noch nie gesehen, diese ganzen Jahre, wo auch zu ihm geforscht wird.
Aber woher
so,
weiß man,
man
denn, dass
noch
es
nie
ein
gesehen.
Wal ist? Also dass man sicher ist, dass es ein Wal ist.
Ja, also der bedient die Bewegungsmuster, die man von Finnwalen und Blauwalen kennt und eben vom Gesang her wird das dieser Spezies zugeordnet.
Ah, okay.
Es kann natürlich auch sein, dass das eine Mischung ist, eine Kreuzung zwischen zum Beispiel Finn und Blauwal. Es kann auch sein, dass es ein Blauwal ist, der eine Behinderung hat eben, durch die das stattfindet. Man weiß es aber nicht. Man hat ihn noch nie gesehen. So, und jetzt gibt es eben diesen zweiten Ruf, der dann identifiziert wurde und er hat endlich noch jemand anderen gefunden.
Aber von seinem Kollegen da weiß man jetzt auch noch nicht viel mehr, außer dass es ihn gibt.
Man weiß nur, es gibt einen zweiten singenden Wal in derselben Frequenz, im selben Frequenzbereich. Der Punkt ist, klar sagt man, ja, das ist der eine Wal und so einsam, ist eine schöne Story. Aber es gibt auch Forschende, die grundsätzlich anzweifeln, ob dieser Wal so einsam ist und so special, weil es gibt ja viele Dialekte von Walen und vielleicht ist Hochsingen halt ein ganz spezieller Dialekt, den jetzt einer mal angefangen hat. Und nur weil er höher singt, heißt es ja nicht, dass er nicht trotzdem Teil einer großen Walfamilie sein kann.
Ja,
ne?
Genau.
Also, und so Walrufe, die können ja auch was 30.000 Meilen weit übers Meer sich verteilen.
Ja, das heißt, verteilt sich genau gut. Also gerade Töne gehen ja sehr gut durch Wasser, lassen sich sehr gut durch Wasser tragen, viel besser als durch Luft. Mhm. Deswegen kann man die Kollegen dann auch auf der anderen Seite vom Pazifik mal kurz anfunken. Wahrscheinlich ist das leichter als mit menschlichen Stimmen in der Luft.
Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Wal sich vielleicht auch einfach daran angepasst hat, dass das Meer ja immer lauter wird, ne, durch die vielen Schiffe und so weiter. Und man weiß es ja, dass zum Beispiel Vögel in der Stadt höher singen als auf dem Land, damit sie über den Autolärm kommen. Und vielleicht singt dieser Wal ja auch höher. Er hat es einfach kommen sehen und gemerkt, weil diese Schiffe und so laut sind, dass er jetzt einfach mal einen neuen Weg gegangen ist.
Das klingt schon wieder wie ein Kinderbuch, Julia.
Der arme Wal, der höher singen muss, weil das Meer so dreckig wird.
So ein Öko-Kinderbuch ist es jetzt diesmal geworden. Ich finde das sehr süß.
Ich finde es total süß, aber ich habe mir dann auch ausgemalt, okay, wenn sich jetzt echt zwei gefunden haben, das sind ja nur die zwei, was, wenn die sich nicht verstehen? Was, wenn der eine total schmatzt beim Grillessen? Was ist, wenn der eine immer so nervig vor sich hin singt und der andere hatte jahrelang Ruhe und jetzt hat er ihn und er muss die ganze Zeit diesen Gesinge ertragen?
Ich kann diese 54 Hertz nicht mehr hören.
52,
wie sage ich immer 54?
Würde er doch wenigstens auf 54 Hertz singen. Ich habe auf meiner Recherche noch eine Sache gefunden, die ich ganz cool fand, und zwar: Orcas können fremde Dialekte lernen und bewusst anwenden und nicht anwenden. Es gab mal einen im Aquarium in Vancouver und der hat eine Beziehung mit einem Weibchen eingegangen und ihren Dialekt übernommen. Und die ist dann gestorben und dann hat er wieder seinen ursprünglichen Dialekt geredet. Und dann gab es zwei neue Schwertwale und auch diesmal hat er den neuen Dialekt gelernt.
Das ist ja krass. Waldialekt. Mhm. Das ist auch total süß, dass er sich ihr dann angepasst hat. Aber weiß man dann, aus welchen unterschiedlichen Orten die ungefähr kamen? Wo hat man die ursprünglich rausgefischt?
Das habe ich jetzt tatsächlich mir nicht rausgeschrieben, aber es waren auf jeden Fall zwei verschiedene Dialekte.
Das finde ich süß. Also ich fühle mich mit diesem Wal verbunden, weil ich passe mich auch immer irgendwelchen Dialekten an. Ich merke dann, wenn ich irgendwie eine Weile zu oft in München, zu lange in München bin, dass ich auch anfange, irgendwie so ein bisschen bayerisch zu reden und so und denke jedes Mal so, was rede ich da? Ja, grüß dich. Also ich verstehe auch nicht, warum ich so dann drauf bin. Bin immer froh, wenn ich zurück im Rheinland bin und wieder normal.
Bei mir ist ganz schlimm, ich habe ja in Freiburg gewohnt und dann gibt's ja öfter Schweizer, die zu einem kommen und irgendwie in den Laden kommen. Und dann manchmal falle ich da rein und das ist ja total gemein,
da hört
das
der Spaß
dann so nachzumachen.
Ich habe mir was Schönes angeguckt von der University of Südkalifornien. Die schauen sich die Körperdynamik des Ausrutschens an. Das hat mir sehr gut gefallen. Körperdynamik und Bewegung, wenn Menschen ausrutschen, finde ich ganz süß. Ich persönlich finde ja an solchen Studien gar nicht so interessant, was da rauskommt, ne? Oder was der Nutzen ist.
Vor allem, wie sie gemacht
wurden. Genau, wie wurde das gemacht, ne? Also was ist der Zweck, was ist der Nutzen? Ist jetzt alles erstmal nicht primär wichtig. Wenn ich höre, da sind 60 Probanden, die ausrutschen, dann will ich einfach nur wissen, wie lief das genau ab? Waren da Bananenschalen im Spiel oder nicht?
Ja.
Also wie genau ist diese Studie abgelaufen? Deswegen habe ich mir das alles mal durchgelesen und werde dich jetzt darüber unterrichten. Also wir hatten 64 Probanden, das waren auch alles junge Leute, muss man dazu sagen. Alle so zwischen 20 und 35, ne? Also da waren jetzt keine Leute, die schon irgendwie im Rentenalter sind, die zum Ausrutschen
teuer geworden,
gezwungen.
Ja.
Teuer für die Versicherung der Uni.
Forschungsantrag. 50 neue Hüften. 3 Kniegelenk.
Okay, genau, sorry. Das habe ich erwartet. Nee, ich finde es super. Es waren tatsächlich mehr Frauen als Männer. Also 42 Frauen, 22 Männer. Fand ich halt krass. Aber was sie alle gemeinsam hatten, sie hatten alle die gleichen Schuhe an. Das war wichtig für die Ausrutschstudie. Fand ich auch gut. So, und der Ablauf. Die Leute laufen einen 10 Meter langen Weg. Die sollen in einem ganz normalen Tempo gehen, das war vorgeschrieben. Also es wurde auch vorher mit denen trainiert sozusagen, dass sie in einem ganz normalen, entspannten Tempo geht und nicht so vorsichtig wie Kinder in so einer Gameshow irgendwie so jede Fliese einmal mit dem Zeh abtasten. So, nein, einfach ganz normal straight durchlaufen. Und was ich witzig fand, die sind nicht wirklich hingefallen dann, wenn sie dann die Ausrutschfliese getroffen haben. Die hatten noch so einen Schutzgurt an. Also die hatten so ein Gurtzeug. Das sieht so ein bisschen aus, als würden die gleich irgendwo in die Boulderhalle oder in die Kletterhalle gehen. Und dann wurde an diesem Schutzgurt, wurden die dann sozusagen aufgehangen. Das heißt, über den lief die ganze Zeit so ein Haken mit, an dem die dann, wenn die ausrutschen, hängen. Weißt du, dass die halt nicht, wenn, beim Ausrutschen nicht den Boden berühren.
Ja. Okay, aber das entspricht dann ja nicht dem natürlichen Fall. Wollten die nicht dann die, nicht, was?
Nee. Nee, die laufen erstmal, da ist ein bisschen Spiel zwischen, weißt du, das ist ein bisschen Spiel zwischen dem Aufhängepunkt und dem Gurt, ne, so dass wenn, dass sie das gar nicht so merken, ne, die laufen dann ihren 10-Meter-Weg und wenn dann die Fliese kommt, an der sie ausrutschen, dann rutschen sie aus, dann fallen sie in den Gurt sozusagen und nicht mit dem Kiefer auf die Fliese. Das wollte man nämlich verhindern.
Wäre auch teuer gewesen. Wir brauchen noch 30 Veneers. Okay, aber wie rutscht man denn kontrolliert aus? Also wie weiß man, dass jedes Mal jemand da ausrutscht?
Ich finde es richtig krass, weil was ich in der Studie gelesen habe, ist, dass alle Probanden mit dem auf dem rechten Fuß ausgerutscht sind. Und ich habe in der Studie bis jetzt noch nicht herausfinden können, wie die das bitte bestimmt haben, dass es immer der rechte Fuß ist. Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, aber wie sie ausgerutscht sind, kann ich dir sagen. Die haben irgendwo da eine Fliese versteckt sozusagen, die war mit Teflon überzogen und da wurde dann und die wurde dann so getarnt, dass sie das nicht erkennen können, ne, ob das jetzt eine reguläre Fliese ist oder die Teflonfliese, auf der man ausrutscht. Haben da auch ein bisschen Öl drauf verteilt, so, ne, dass sie es nicht merken. Und dann mussten die Leute erstmal viermal diesen 10-Meter-Weg laufen, ohne dass die Trap da sozusagen versteckt war, ne. Und zwischen diesen vier Wegen mussten die immer ganz laut Musik hören und auch weggucken, damit sie nicht wissen, ob irgendeiner von den Wissenschaftlern jetzt dahin geht und diese Fliese austauscht. Und beim zweiten Gang denken sie, oh, ist es jetzt soweit? Ist es jetzt finally soweit, dass ich mich gleich hinlege? Dann laufen sie wieder lang so, ah, diesmal war es wieder nicht so weit. Dann drehen sie sich wieder weg, hören wieder laut Musik und dann weiß man wieder nicht. Also ich find's super witzig. Ich kann mir nicht vorstellen.
Wahnsinnig gemein.
Ja, es ist super gemein, als ob nicht alle gelacht haben bei dieser Studie, wenn dann einer ausgerutscht ist.
Voll.
Naja, und ob vielleicht auch irgendwie ein Tamburin oder Schlagzeuggeräusch jedes Mal da kam, habe ich mich auch gefragt.
Badumts.
Aber kommen wir mal zu der Wissenschaft. Denn was die auch eigentlich genau wissen wollten, war, wie die Armbewegung genau abläuft beim Ausrutschen. Ne? Also wenn man so ausrutscht, ne, kennen wir alle aus jedem Cartoon, den man sich anguckt, ne? Es wurde da auch schon gezeigt, wie das dann abläuft, dann fliegen die Arme ja immer hoch. Ne? Man versucht damit irgendwie wieder das Gleichgewicht zu bekommen. Und die haben dann eben diese 64 Leute in vier Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe hatte die Arme ganz frei, die andere Gruppe hatte die Arme wie bei so einer Zwangsjacke so ein bisschen zusammengefercht, sodass die nicht bewegen konnten. So liefen die dann 4-5 Mal diesen Gang runter. Und dann gab es noch zwei Gruppen, da war einmal der rechte Arm und einmal halt der linke Arm festgemacht. So, big surprise natürlich, die Leute, die Arme frei haben, die fallen nicht so leicht dann hin, ne? Also die rutschen zwar aus, aber die können sich wieder fangen. Und die Leute wo der gegenüberliegende Arm eingeschränkt war, die sind auch eher hingefallen, als wenn der Arm von dem Fuß, der ausrutscht, also wenn es der rechte Fuß ist, der ausrutscht, muss der rechte Arm frei sein, damit man sich wieder einfangen kann. So, um Gottes Willen, ey. Ich hab's auch nicht.
Ich konnte
so
dir gerade natürlich sehr gut folgen, oh, aber Gott. Ich nehme einfach mit, nichts in der Hand zu haben ist am besten.
Richtig. Ist das nicht eine Surprise?
Es überrascht mich wenig, aber jetzt ist natürlich die Frage, was nimmt man jetzt daraus mit? Wenn das jetzt eine Krankenkasse in die Hände kriegt, diese Studie, sagt sie dann, oh, sie hatten aber in ihrer rechten Hand ein Handy, jetzt können wir leider die Kosten nicht übernehmen. Das schreiben wir ins Kleingedruckte.
Das ist ja so ein bisschen das Problem, ne? Also die gucken sich, glaube ich, die Körperdynamik an und wollen dann irgendwas, da wird irgendwas Medizinisches rauskommen, da habe ich überhaupt keine Ahnung von, ne? Oder irgendwas Sportmedizinisches oder so, ich weiß es nicht. Also wie der Bewegungsapparat des Menschen genau funktioniert, packen wir es einfach wieder zu Grundwissen, würde ich sagen. Mhm. Aber an sich, ja, ist natürlich nicht so, also ich kann nicht so viel damit anfangen, aber ich habe auch gesehen, was die noch so für Studien haben. Eine andere Studie war Obstacle Clearance Performance in Individuals with High Body Mass Index. Die haben da übergewichtige Menschen über irgendwelche Hindernisse laufen lassen. Finde ich auch krass. Ich weiß auch nicht, was das bringen soll, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, Körperdynamik des Ausrutschens, Körperdynamik bei Bewegungsabläufen braucht man vielleicht auch irgendwie.
Aber auf jeden Fall. Also natürlich auch, um am Ende vielleicht die Menschen besser zu unterstützen, ne? Um auch zu wissen, das ist eigentlich eine natürliche Grenze. Hier können wir da einfach vielleicht was Neues erfinden oder darauf achten, wenn es um Barrierefreiheit geht und so weiter.
Vielleicht sowas, vorstellen. Genau. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Also bei so einer Studie, das ist vielleicht der Nutzen, den man daraus ziehen kann. Mm-hmm. Und ansonsten ist es einfach guter Content für Fakt ab.
Wir haben eine Frage bekommen per WhatsApp über unsere Handynummer.
Die 0174-432-1508.
Und zwar eine Nachklappfrage zu unserer Folge, wo wir besprochen haben, ob die Drachen bei Game of Thrones denn fliegen können.
Hier ist der Gerhard aus Bolanden im Donnersbergkreis. Der eine Drache, der brennt doch dann am Schluss den eisernen Thron zu Klumpen. Habe ich mich gefragt, wie hoch muss denn die Temperatur von so einem Drachenfeuer sein, dass der innerhalb kürzester Zeit diesen eisernen Thron wie Wachs schmelzen lässt? Also ich weiß, dass es Plasmabrenner gibt, die wohl mehrere tausend Grad Temperatur erreichen. Damit könnte man wohl auch Dioxin restlos und schadlos verbrennen, aber eine Biokomponente über so einem lebenden Drachen in Anführungsstrichen, wie hoch brennen die überhaupt und wäre sowas überhaupt herstellbar?
Ja, und dieser Frage nehmen wir uns natürlich sehr gerne an. Und ich muss auch sagen, ich habe natürlich ganz viel im Internet geguckt und zum Glück haben sich damit auch schon sehr viele andere Menschen beschäftigt. Und wir machen mal einen kurzen Abriss, worüber man denn da nachdenken könnte. Also es geht ja drumherum, dass ein Drache einen eisernen Thron geschmolzen hat oder geformt hat.
Von welcher Folge reden wir überhaupt dann? Von der letzten?
Nee, es geht, bei der letzten wird er wieder zerstört, aber insgesamt gibt es ja die Legende, dass dieser Thron aus den Schwertern der Feinde geformt wurde.
Der Thron bei Game of Thrones, da wo die immer drauf
sitzen. Exakt.
Ja.
Ja, der Spiky Throne, ja genau. Und also wenn man mal grundsätzlich davon ausgeht, er heißt ja eiserner Thron und nicht irgendwie Eisenverschnittthron, also ist es wahrscheinlich pures Eisen.
Nicht Gusseisenthron, genau.
Das schmilzt bei 1538 Grad. So, und jetzt muss man ja mal gucken, woraus könnte denn das Feuer sein? Wenn wir jetzt mal uns nach unserer Welt richten, ja, da muss man ja sagen, okay, das sind Tiere, das heißt, die Substanz für das Feuer muss irgendwie in dem Tier gebildet worden sein. Und da kommen wir drauf, dass man zum Beispiel sagen könnte, das ist Biogas vielleicht, ne? Also sie essen ja Fleisch, die Drachen, da könnte man vielleicht Biogas drin draus machen. In Biogas ist Methan, CO2 und Stickstoff. So, jetzt kommt Chemieunterricht. Welche Farbe hat denn die Flamme von Biogas? Welche Farbe muss sie auch haben? Also man kann nämlich daran erkennen, was für eine Farbe die Flamme hat beispielsweise, ob alles, was drin ist, komplett verbrannt wird oder nicht. Hm. Und Drachenfeuer ist eher orange, das heißt, es wird nicht komplett verbrannt wie bei Feuer. Ne? Nicht wie bei so einem Bunsenbrenner oder so, wenn man den ja ganz aufdreht, dann kann es sein, dass die Flamme blau wird. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann heißt das, es wird alles verbrannt. So, Drachenfeuer ist orange. Also, bleiben wir beim Methan-Biogas. Bei bester Verbrennung haben wir da 631 Grad. Gut, fehlen halt 907 Grad bis zum Eisenschmelzpunkt, den wir rausgefunden haben. Aber wir haben ja vielleicht noch andere Optionen, zum Beispiel Ethanol, weil Ethanol kann sich ja auch im Magen bilden möglicherweise. Und die kann sehr, sehr heiß werden bei vollster Verbrennung. Aber
Ethanol, also Alkohol, wenn sich Alkohol im Magen der Drachen, okay, oder wo auch immer das Feuer herkommt, ja.
Die Feuerlunge, ich weiß, also wie die Organe im Drachen funktionieren.
Aber das sieht man ja, man sieht das ganz gut in einer Folge, wo dieser Zombie-Drache dann ist. Ne? Der hat dann Hälfte seines Halses ist schon weg und dann sieht man so ein bisschen die Anatomie des Drachen.
Also mit Ethanol kommen wir der Sache vielleicht schon ein bisschen näher, wenn es wirklich vollstens verbrannt wird. Aber man muss ja sagen, wir haben ja schon vorhin festgestellt, die Flamme ist ja orange. Das heißt, wir sind ja nicht bei vollster Verbrennung. Das heißt, wahrscheinlich ist dann Ethanol wieder nicht heiß genug. Wir hätten jetzt ja vielleicht noch die Möglichkeit zu sagen, okay, Drachen sind durch ihre Organe, Fragezeichen, fähig zur Elektrolyse. Vielleicht können sie Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufsplitten. Dann kriegen wir Knallgas. Knallgas, 2800 Grad. Ja, wäre die richtige Temperatur, aber das zu kontrollieren scheint mir wiederum etwas schwer.
Ja, da habe ich auch dran drüber nachgedacht, ne? dass der Drache dann ganz schnell, dass man dann ganz viele kleine Drachenstücke nur noch hat. Also.
Exakt, ja, das ist dann vielleicht, weiß man nicht so ganz, was man da gerade zerstört. Und da ist dann auch wieder die Flammenfarbe das Fragezeichen, weil Knallgas ist, meine ich, eine weiße Flamme und ist eben nicht orange. Da müsste man es irgendwie besser kontrollieren können. Also es ist
aber der Drache,
bottomline schwierig.
Sorry, dass ich hier so rumnörde, ne? Aber man muss sagen, Viserion, der Drache, der am Ende zu diesem, oh Gott, jetzt spoilert man sich hier kaputt, ne? Egal, ist lange her mit Game of Thrones. Der von dem Nachtkönig ja dann übernommen wurde, der so ein Zombie war, der hat blaues Feuer.
Exakt.
Der hat ja die Wall geschmolzen, ne?
Ja,
das fiese kleine Vieh und das war blau. Da könnte es
seine Flamme sein. Ist wahrscheinlich noch mal viel, viel heißer. Man muss aber auch sagen, dass der Ursprungsdrache, der diesen Thron wohl geformt hat, der wohl der größte war und der hat wohl auch hier Harrenhal kaputt gemacht, also Stein geschmolzen. Und da sind dann nochmal ganz andere Temperaturen im Spiel. Aber das jetzt irgendwie in einem Tier hinzukriegen, diese Temperaturen, das ist wirklich, also ja, man muss sagen, also ne, Game of Thrones ist ja so eine realistische Geschichte und die Welt und der Aufbau und wir haben ja auch schon das mit denen, dass die fliegen können, schon festgestellt, aber also bei dem Feuer kann es sein, dass sie eine kleine Ungenauigkeit in der Physik haben.
Also ich finde, ich bin völlig zufrieden. Ich meine, wenn es Wale gibt, die mit 52 Hertz hier durch die Gegend singen, dann kann es vielleicht auch mal einen Drachen geben, der es schafft, diesen eisernen Thron zu verbrennen. Das ist alles möglich. Evolution.
Es ist alles möglich. Und es gibt auch einen ganz tollen Artikel. Wir verlinken euch das natürlich alles in den Shownotes, weil es haben wirklich auch Leute schon extra eine Miniatur von dem eisernen Thron bestellt und die Masse bestimmt und so weiter. Weil man muss ja sagen, der Thron ist ja massiv, ne? Mhm. Das heißt, wenn man den komplett schmelzen will, dann braucht man ja eigentlich viel mehr Energie. Und dieser Typ hat es ausgerechnet. Und er hat ausgerechnet, die Menge an Energie, die man bräuchte, um diesen eisernen Thron komplett zu schmelzen, ist 6,81 Billion Joule oder 6,81 Gigajoule. Ein Blitz hat nur ein Gigajoule. es ist die Energie einer größeren Bombe, würde ich sagen. Also das aus einem Tier rauszubringen, das einfach nur Fleisch ist, Fragezeichen.
Oder der Drache hat sich halt extrem lange mit diesem Projekt beschäftigt, den eisernen Thron zu schmelzen.
Ja. Und man muss halt auch sagen, ne, wenn man sagt, okay, der hat den irgendwie geschmolzen, also der hat da einmal draufgespuckt. Es ist schon verwunderlich, dass er auch noch genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst hat, den zu stoppen, dass das dann ein noch stabiler Thron wurde und nicht einfach ein Sitzkissen. Das eiserne Sitzkissen wird sich halt auch nicht so schön anhören.
Nee, da wäre, glaube ich, nicht so ein großer Streit entbrannt in Westeros, wer auf dem eisernen Sitzkissen sitzen möchte. Das wäre, glaube ich, den meisten egal geworden.
Ja, also man muss sagen, vielleicht habt ihr ja noch wirklich gute Ideen, aus welchen in einem Tier entstehbaren Dingen man eine heiße Flamme hinkriegen würde. Wir haben jetzt ja ein paar Ansätze besprochen, aber wenn ihr noch Ideen habt, schreibt uns gerne. fakta@swr2.de oder an unsere WhatsApp-Handynummer. Wir freuen uns über eure Nachrichten.
Sehr gerne. Wir haben noch ein anderes realistisches Thema. Wahrscheinlich bin ich eine Woche zu früh, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Es geht um Vampire. Vampire.
Ja.
Ich weiß, Vampire sind ja zu vielen Zeiten in der Menschheitsgeschichte ein ziemlicher Trend gewesen, muss man sagen, ganz besonders im Mittelalter. Da hatte man ja häufig mal so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn ein Angehöriger dann unter die Erde kam, dass er, nicht, dass man die nicht gern wieder bei sich gehabt hätte, aber vielleicht nicht als Untote oder als Vampire. Das war die Angst von vielen Menschen früher, dass die Verstorbenen als untote Vampire zurückkommen. Und ich habe von einem sehr schönen Fund diese Woche gelesen von Forschern der Nikolaus Kopernikus Universität in Torunje. Torunje, wenn ich es richtig ausspreche, ist eine Stadt in Polen, ziemlich zentral in Polen. Mhm. Und anscheinend gab es noch mal im 17. Jahrhundert so eine kleine Vampirwelle in Polen. Der Beweis, der wurde nämlich dort ausgegraben, ist eine Leiche, die anscheinend ein Vampir war oder, um genau zu sein, eine Vampirin, es war nämlich eine weibliche Leiche. Und bei der wurde das Zurückkommen verhindert und zwar folgendermaßen, diese Leiche hatte in ihrem Sarg über dem Hals eine Sichel angeordnet, dass wenn die Person aufstehen würde, dass dann der Kopf abgetrennt wird. Und
ja, stimmt, das kennt man ja, ne? Vampire kann man töten, indem man ihnen den Kopf abtrennt.
Genau, eine sehr reguläre Methode, um Vampire Vampire loszuwerden, genau.
Wird er dann zum Zombie?
Oh nee, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht genau. Also ich finde es super interessant, wie die Leute jetzt aus diesen Gräbern irgendwas rausholen und dann gucken, was das irgendwie mit den damaligen Riten und Ritualen und Legenden und Sagen und was auch immer zu tun hatte. Das ist ja irgendwie ganz lustig, wenn man sich überlegt, was die Menschen sich damals alles überlegt haben. Die Forscher haben auch gemeint, es gibt noch ganz andere Methoden. Also wie gesagt, das Kopf abgeschnitten. Man lag auch öfter mal einfach der Kopf direkt schon fertig daneben, schon fertig abgetrennt daneben, hatte man auch schon abgeschnittene Beine, vielleicht weiß ich nicht warum, damit der Vampir nicht laufen kann.
Hä, aber die können auch fliegen.
Weiß ich nicht, kommt auf den Vampir an.
Wie groß muss der Umhang sein, um einen mittelgroßen Mann zum Fliegen zu bewegen?
Wir sind ja echt so in der Science-Fiction-Ecke, genau. Leiche mit Gesicht nach unten hinlegen fand ich auch besonders witzig. Also wenn der Vampir dann aufwacht, denken die Leute dann, der gräbt sich dann nach unten Also statt nach oben, weil er immer in die Richtung einfach geht. Weil Pflanzen merken ja zum Beispiel auch, wo die Gravitation ist. Ne? Deswegen wachsen die Wurzeln halt nach unten. Und das ist jetzt die Frage, ne? Wäre auch mal ein Forschungsgebiet, ob so ein Vampir das auch genau merkt und weiß, wo jetzt die Gravitation ist. Ob er jetzt nach oben klettern muss, wenn er Blut von Menschen möchte. Wenn sie fliegen können. Gute Frage.
Und dann spüren sie vielleicht keine Gravitation?
Wenn sie fliegen können. Ich glaube nicht, dass die fliegen können. Welche Vampire können denn fliegen?
Der kleine Vampir
fliegen. Nein, falsch. Die können nur fliegen, wenn sie sich in Fledermäuse oder Flughunde oder so verwandeln. Dann können die fliegen. Okay. Meine ich.
Naja, mein Wissen über Vampire ist lückenhaft.
Genau, unser zoologisches Vampirwissen ist lückenhaft. Ich habe auf jeden Fall weitergeguckt und ich find's witzig, ich meine, das war jetzt in Polen, ne? Aber auch hierzulande gab es natürlich Vampire, vor allem im Landkreis Stade anscheinend, weil oben im Norden.
Warum?
Ich weiß es nicht. Ich find's aber super witzig, dass sie da oben Gräber entdeckt haben, in denen auch Leichen anscheinend so begraben wurden, dass sie es besonders schwer haben, wieder rauszukommen. Da lagen dann riesige Steinbrocken auf dem Sarg mit oder so ein anderer Sarg. Keine Ahnung, was für ein Problem die mit dieser Person hatten, aber da war der Sarg so in der Erde, dass der Deckel nach unten war. Und das Grab war auch viel, viel tiefer als normale Gräber. Also sie haben das wirklich, haben den Typ richtig tief runter vergraben und haben noch Ziegelsteine auf den Sarg gelegt. Also die wollten wirklich ganz sicher gehen, dass der nicht wiederkommt. Ob die jetzt sagt, das wird ein Vampir oder ob die einfach gar keinen Bock mehr auf die Person hatten, ich weiß nicht. Aber der scheint wohl sehr besonders hartnäckig gewesen zu sein, dass sie ihn so krass vergraben haben.
Aber hast du irgendwas gelesen darüber, was für Menschen besonders prädestiniert waren dafür, Vampire zu werden?
Nee, da habe ich mich nicht. Ich habe mich eher damit beschäftigt, was es so für Riten und Rituale gab, um die Menschen auch wirklich dann da im Grab zu lassen, die toten Menschen. Aber ich weiß nicht, wer jetzt, willst du mal gerade abchecken, ob du besonders prädestiniert dafür bist, Vampirin zu werden? Oder was ist dein, magst du Knoblauch?
Ja, ich mag Knoblauch. Das würde dagegen sprechen. Nee, aber so Vampire war doch immer so Weihwasser und so, war doch auch immer dann ganz, ganz böse. Damit kriegt man die los und
das ist,
Kreuzen und so.
Das ist übrigens super interessant, weil das ist für viele Geschichtswissenschaftler und Archäologen auch ein großes Problem, um wirklich nachvollziehen zu können, was die Menschen noch so für Riten hatten. Denn wahrscheinlich haben die wirklich auch aufs Leichentuch irgendwie mit Weihwasser so ein Kreuz gemalt oder so, aber das vergeht ja total schnell, ne? Oder haben irgendwelche kleinen Holzfiguren dazugelegt, ne? Die dann irgendwas bedeuten sollten, aber das verrottet ja auch direkt, ne? Also es ist super schwer für die Geschichtswissenschaftler, das genau nochmal rauszufinden, was die Leute sich da früher ausgedacht haben, ne? Also wenn die jetzt irgendwie mehrere Nägel durch den Leichnam hauen, das sieht man auch noch später, dass das passiert ist, aber genau, das ist auch schon ziemlich schwierig, so.
Also wir haben eine Sichel, die um den Hals gelegt wurde, dass beim Aufstehen direkt der Kopf weg ist. Wir haben Nägel,
also die wurde so an den Sarg befestigt, ne? Also sozusagen als Hindernis, ne? So wurde das.
Genau. Ja. Was gab's noch? Noch weitere Methoden?
Genau, also ganz oft werden die Leichen anscheinend in den Sarg reingenagelt. Was ich ganz, also nochmal mit Zusatz großen Nägeln, die 20 Zentimeter lang sind und so, einmal durch den Hals, einmal durchs Becken, einmal durch den Fuß, dass der Typ auch wirklich da drin bleibt und nicht raus kann. Was ich aber auch super süß fand, man tut halt alles Mögliche noch mit ins Grab rein, ne? Mit in den Sarg. Mhm. Die Holzspäne von dem Sarg kommen noch mit rein. Die Nadel, mit der das Totenhemd genäht wurde, finde ich auch total gut. Also alles einfach mitgeben, dass die Leiche gar keinen Grund hat, nochmal rauszukommen, weil sie irgendwas vergessen hat oder sowas. Ne? Besonders lustig, das Herdfeuer soll man sofort ausgießen, wenn die Leiche aus dem Haus rausgetragen ist. Das kennen wir alle. Wir sind alle schon mal zurückgekommen, weil wir dachten, der Herd ist noch an. Also das fühle ich total. Ach so. Macht total Sinn.
Oh, wie toll. Unbedingt Bügeleisen ausstecken, unbedingt Glätteisen ausmachen.
Licht ausmachen. Heizung, gerade in der jetzigen Zeit, Heizung auf jeden Fall runterstellen. Ne? Ja. Also das macht schon völlig Sinn.
Nicht, dass die Tante Erna als Vampir wiederkommt, um die Heizung auszumachen. Stell dir mal vor, du erzählst dann deinen Kindern, die macht die Heizung abends aus und machst Licht aus, sonst kommt die Tante Erna als Vampir wieder und macht es dann selber aus.
Tante Erna klingt auch nach einer Tante, die die Kinder schon zu Lebzeiten nicht mochten. Also dann werden die das jetzt recht machen. Finde ich sehr gut.
Okay, das war's schon für diese Woche. Ich gehe jetzt essen. Vielleicht was mit viel Knoblauch, damit ich kein Vampir werde.
Ja, das ist ein Aberglaube im Aberglauben, um ehrlich zu sein. Ne? Knoblauch würde Vampire abhalten? Nee, auf gar keinen Fall. Wer sich Knoblauch um den Hals hängt, der würzt lediglich die nächste Mahlzeit für den Vampir. Also das macht gar nichts. Je nachdem, wie viel Knoblauch du isst, hält es ja wirklich jeden von dir fern.
Also Leute, schön, dass ihr wieder zugehört habt diese Woche und ihr könnt uns natürlich total gerne Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr Fragen habt oder noch eine neue Idee für den Drachen oder euer bestes Knoblauchrezept. Nee, das passt ja nicht. Das hilft ja sowieso nicht gegen Vampire. Wie auch immer, meldet euch gern bei uns. Wir haben alle unsere Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche.
Redaktion Chris Eckert. Idee Christoph König.